Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Der Kreml hat das erneute Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Trump als produktiv bewertet. Es sei in dem Gespräch auch um die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Militärstützpunkte am Wochenende gegangen, so Putins Berater. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Darauf müsse es eine deutliche Reaktion geben, hieß es in Moskau weiter. Laut Kreml telefonierte Putin auch mit Papst Leo wegen des Ukraine-Kriegs. Putin habe darin gesagt, er wolle Frieden mit diplomatischen Mitteln erreichen, sprach aber auch vom, so wörtlich, Regime in Kiew, das auf eine Eskalation des Konflikts setze. US-Präsident Trump betonte nach seinem Telefonat mit dem Kreml-Chef, dass er keine Chance auf eine sofortige Lösung sehe. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, aber keines, das zu einem sofortigen Frieden in der Ukraine führe.
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf mit verschiedenen Maßnahmen zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft verabschiedet. Die Pläne von Bundesfinanzminister Klingbeil sehen Steuererleichterungen für Unternehmen vor. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032.
Die USA haben im UN-Sicherheitsrat mit einem Veto eine Resolution zum Gaza-Krieg verhindert. Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Chai blockierte damit einen Beschluss des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen. Alle anderen 14 Mitgliedstaaten des Rates stimmten für den Beschluss. Der von den 10 nicht ständigen Mitgliedern des Rates eingebrachte Text verlangt unter anderem eine sofortige Waffenruhe und die Freilassung aller israelischen Geiseln. Außerdem sollte mit der Resolution erreicht werden, dass wieder Hilfsgüter ungehindert in den Gazastreifen gebracht werden können. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag Portugal in München mit 1:2. Deutschland trifft nun im Spiel um Platz 3 am Sonntag in Stuttgart auf Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise trocken, örtlich Schauer oder Gewitter bei 16 bis 7 Grad. Tagsüber Wolken und Aufhellungen, Schauer und Gewitter im Südwesten nachlassend, bei 15 Grad in der Eifel und bis 24 Grad in der Oberlausitz. Es ist 0:03.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Entwarnung auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis. Kein Falschfahrer mehr zwischen Saarbrücken-West-Spangenbrücke und Einfahrt B269 Liesdorf. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Die A113 Richtung Dresden ist zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Die A114 Richtung Dreieck Pankow ist zwischen Bucherstraße und Schönerlinder Straße stadtauswärts wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal-Fellbad ist der Tunnel im Großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis 5.30 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Schön, dass Sie zuhören. Die Bundesregierung will die Wirtschaft in Schwung bringen. Dazu hat SPD-Finanzminister Klingbeil einen Gesetzentwurf erarbeitet. Und der sieht vor allem Steuererleichterungen für Unternehmen vor und soll dadurch Investitionen ankurbeln. Das Bundeskabinett hat das Vorhaben gestern verabschiedet. Jetzt geht es in die parlamentarischen Beratungen, auch in den Bundesrat, und dort in der Länderkammer gibt es durchaus auch Sorgen, denn es drohen mit dem Vorhaben ja auch Ausfälle bei den Steuereinnahmen. Das schmälert die Aufbruchsstimmung in der Bundesregierung nicht. Lissy Kaufmann.
Die Rede ist in diesen Tagen viel von einem Signal für die Wirtschaft. Es kommt von Finanzminister Lars Klingbeil.
Das klare Signal ist, dass wir mit dem Wachstumsbooster jetzt die Wirtschaft ankurbeln.
Mit dem Wachstumsbooster, noch so ein Schlagwort dieser Tage. Dahinter verbergen sich geplante Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Unternehmen, die ab dem 1. Juli neue Maschinen oder Technologien anschaffen, sollen die schneller abschreiben können. Das spart Steuern und soll dazu führen, dass Firmen wieder mehr Geld investieren. Auch Investitionen in neue E-Autos sollen Firmen künftig besser von der Steuer absetzen können. Mehr Unterstützung soll es auch für Investitionen in die Forschung geben. Und ab 2028 soll die Körperschaftssteuer sinken. Der Gesetzentwurf, den die Regierung heute auf den Weg gebracht hat, kommt von Finanzminister Lars Klingbeil. Seine CDU-Kollegin, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, ist zufrieden.
Nach wenigen Monaten kommen wir von der Ankündigung in die Umsetzung. Das ist ein Aufbruchssignal an Unternehmen und an Investoren, zurückzukehren an den Standort Deutschland.
Signale, Zeichen, Botschaften. Hat die Wirtschaft darauf gewartet? Ja, meint der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, Peter Leibinger, im Interview mit der ARD.
Im Grunde sendet die Regierung die Botschaft, wir haben verstanden. Und das ist jetzt auch das Entscheidende. Die Wirkung, die schnelle Wirkung kommt über den Stimmungsumschwung. Und der ist über solche Botschaften zu erreichen.
Allerdings profitieren längst nicht alle davon, sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Verbands Der Mittelstand.
Denn Unternehmen, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht, haben nichts von steuerlichen Erleichterungen für Investitionen. Sie können nicht investieren, weil ihnen das Geld fehlt. Sie brauchen andere Entlastungen, schnell und sofort. Beispielsweise ganz schnell und einfach zu machen, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine lange Forderung des deutschen Mittelstandes.
Kritik kommt auch von Ländern und Kommunen. Auch bei ihnen sollen nämlich Steuereinnahmen wegbrechen. Alleine bei den Kommunen wären es in den nächsten 4 Jahren mehr als 10 Milliarden Euro. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU kritisiert, wer bestellt, bezahlt. Auch die Grünen verweisen auf die klammen Kassen der Kommunen. Sebastian Schäfer, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, sagt,
die kommunale Finanzlage im Moment ist wirklich schlecht und droht auch weiter abzurutschen. Insofern müssen alle Steuergesetze so umgesetzt werden, dass die kommunale Finanzlage nicht weiter verschlechtert wird.
Droht das Gesetz am Widerstand von Ländern und Kommunen zu scheitern? Finanzminister Lars Klingbeil gibt sich gelassen.
Uns alle eint auch das Interesse, dass wir sehr schnell jetzt wirtschaftliches Wachstum haben wollen. Das ist für die Kommunen übrigens einer der wesentlichen Punkte, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Und das ist eine ganz wesentliche Finanzierungsquelle.
Auf die Länder ist Klingbeil angewiesen. Das Gesetz braucht die Zustimmung vom Bundesrat. Wenn es nach Klingbeil geht, am besten noch vor der Sommerpause. Er versucht es mit Demut und Optimismus.
Ich habe gelernt als Minister, dass man nicht in die Hoheitsrechte des Parlaments zu stark eingreifen sollte. Deswegen, ich werde das konstruktiv begleiten, auch in den Gesprächen mit den Ländern. Und ich bin guter Dinge, dass wir das vorm Sommer noch verabschieden können.
Finanzminister Klingbeil von der SPD im Beitrag von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. Und wir bleiben beim Thema.
Die Meinung.
Wie sind die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung zu bewerten? Hans-Joachim Viehweger wählt in seinem Kommentar einen Mittelweg zwischen Kritik und Lob.
Journalisten neigen bekanntlich mehr zu Kritik als zu Lob. Was insofern wichtig ist, als Medien auch ein kritisches Gegenüber zur Politik sein sollen. Und weil auch Gutes mithilfe von Kritik meist noch besser werden kann. Dies vorausgeschickt ist die Frage, ob das ausreicht, was nun mit dem Investitionsbooster auf den Weg gebracht wurde, eindeutig zu beantworten. Nein, es reicht nicht. Die deutsche Wirtschaft ist in einer tiefen Krise, was mit hohen Steuern und Abgaben zusammenhängt, den hohen Energiekosten und vor allem der überbordenden Bürokratie. Von geopolitischen Herausforderungen, Stichwort Verteidigung, Stichwort Zölle, ganz zu schweigen. Und trotzdem soll diesmal das Lob im Vordergrund stehen. Denn die steuerlichen Entlastungen von Schwarz-Rot sind richtig und können einen Beitrag zur dringend erforderlichen Wende in der Wirtschaft leisten. Erstens, weil die Wirtschaftskrise nicht mehr ignoriert wird. Der Vertrauensverlust in der deutschen Wirtschaft hatte auch damit zu tun, dass die Klagen der Unternehmen von führenden Vertretern der Ampelkoalition ignoriert oder sogar abgetan wurden. Der Satz von Olaf Scholz, die Klage sei der Gruß des Kaufmanns, hat tiefe Spuren hinterlassen. Zweitens, es ist richtig, dass jetzt zunächst einmal Investitionen gefördert werden. Investitionen bewegen die Konjunktur. Stärker sogar als der Konsum. Wenn die verbesserten Abschreibungen helfen, die Investitionsschwäche zu überwinden, sorgt das schneller für Wachstum als andere Maßnahmen. Und die verstärkten Abschreibungen sind ein starker Anreiz, weil die Unternehmen die Kosten, zum Beispiel für neue Maschinen oder E-Autos, zeitnah absetzen können, was die Steuerlast senkt. Drittens, die Senkung der Körperschaftssteuer kommt zwar etwas spät, es soll damit erst 2028 losgehen, aber die Entscheidung ist ein wichtiges Signal für alle, die jetzt überlegen zu investieren. So kann langsam wieder Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik aufgebaut werden. Nochmal, reicht das? Nein, aber es ist ein guter Anfang, um für einen Stimmungswechsel in der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Und das darf ausnahmsweise auch mal gelobt werden.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und jetzt geht es um einen neuen Posten für Hendrik Streeck. In der Corona-Pandemie war der nie verlegen um eine Meinung, oft auch eine bewusst abweichende. Und so zog der Direktor der Virologie an der Uniklinik Bonn eben viel Aufmerksamkeit auf sich. Er saß auch im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Und die Erfahrungen dort und in der Öffentlichkeit haben ihn wohl zu einer politischen Karriere animiert. Bei der Bundestagswahl gewann er schon das Direktmandat im Wahlkreis Bonn für die CDU. Und die neue Gesundheitsministerin Nina Warken hat ihn jetzt zum neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung gemacht. Was der AIDS- und Corona-Experte auf diesem Feld vorhat, schildert Barbara Kostolnik.
Wie man einen fernsehtauglichen Auftritt hinlegt, muss Hendrik Streeck niemand erzählen. Der Mann ist Talkshow gestellt. Das hilft auch in den eher halligen Hallen der Außenstelle des Bundesgesundheitsministeriums. Dort nämlich ist der Hauptsitz des Drogenbeauftragten.
Mein Name ist Hendrik Streeck.
Stellt sich Hendrik Streeck also vor, nicht ohne zuvor der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU gedankt zu haben, dafür, dass sie ihm dieses Amt angetragen hat. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, gibt er schnell noch einen kurzen Abriss seines Lebenslaufs.
Ich bin Arzt und Wissenschaftler. Ich habe 9 Jahre in den USA gelebt, an Harvard und Johns Hopkins gelehrt und geforscht und leite seit 2019 das Virologische Institut an der Universität Bonn.
Und nun ist er also der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Ein Amt mit eher wenig Gestaltungsspielraum, wie er unumwunden zugibt.
Ich mache keine Gesetze.
Die macht Nina Warken, mit der er sich aber eng abstimmen will. Zum Beispiel bei einem seiner geplanten Schwerpunkte, der grassierenden Mediensucht von Kindern und Jugendlichen. Laut Streeck ein explosives Themenfeld mit etwa 1,3 Millionen potenziell Gefährdeten.
Wir wissen alle, welche tiefen Spuren zum Teil psychisch in der Corona-Pandemie entstanden sind. Und da müssen wir jetzt ins Hinschauen kommen. Ein Ort, in dem wir das sträflich vernachlässigt haben in den letzten Jahren, ist der digitale Raum. Hier brauchen wir mehr Jugendschutz, Prävention, Beratungs- und Hilfsangebote, ein stabiles Sicherungsnetz für die Psyche unserer Kinder.
Es ist das einzige Mal, dass Streeck sich dazu hinreißen lässt, auf seine Virologen-Corona-Vergangenheit explizit hinzuweisen. Ansonsten will er aufgrund seiner Erfahrungen in den USA dagegen wirken, dass die Opioid-Krise mit Schmerzmitteln wie Fentanyl nicht auch in Deutschland ihre Verheerungen anrichtet. Und er will die Folgen der Teillegalisierung von Cannabis bis zum Herbst evaluieren lassen. Und zwar wissenschaftlich. Denn das war Streeck bei seiner Vorstellung ebenfalls wichtig.
Es geht mir um evidenzbasierte Politik. Also mehr Wissenschaftlichkeit in das Thema reinbringen, vielleicht auch ein wenig die Emotionalität dahingehend reduzieren.
Beim Thema Cannabis mit dem hohen Erregungspotenzial dürfte das schwierig werden, aber Streeck muss und darf ja keine Gesetze machen. Als Beauftragter ist er eher Serviceberater und Aufklärer. Und außerdem, ihm gehe es bei der Bewältigung seiner Aufgaben allein um die Sache.
Ich werde auch nicht der Drogenbeauftragte sein, der mit erhobenen Zeigefinger durch das Land zieht.
Daher hält er sich auch bedeckt, was höhere Preise, also Steuern, für legale Drogen wie Tabak und Alkohol betrifft. Obwohl Streeck als Arzt und Wissenschaftler natürlich weiß, beim größten Drogenproblem in Deutschland liegen Alkohol und Tabak weit vorn.
Eine neue Aufgabe für Hendrik Streeck, der sich in der Corona-Pandemie bekannt zu machen wusste. Barbara Kostolnik berichtete. Und jetzt ist es 0:14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Elon Musk hat im Auftrag von Donald Trump einen Kahlschlag bei US-Bundesbehörden betrieben. Einrichtungen wurden von einem auf den anderen Tag geschlossen. Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. Gerade erst hat Trump seinen Sonderbeauftragten verabschiedet. Mission accomplished, Mission erfüllt. Und schon zeigen sich Risse im Bündnis der beiden mächtigen Männer. Denn der Tesla-Chef teilt mit gewohnt groben Worten gegen das geplante Steuergesetz des Präsidenten aus. Für Musk sind zu viele staatliche Ausgaben vorgesehen. Eigentlich keine überraschende Haltung des Multimilliardärs. Ralf Borchert berichtet aus Washington.
Es ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk Donald Trumps Steuergesetz kritisiert. Ein Maßnahmenpaket, das Trump selbst gern als Big Beautiful Bill, als großes, schönes Gesetz preist. Schon vor einigen Tagen hatte Musk im CBS-Interview gesagt,
I was like disappointed to see the massive
Ich war ziemlich enttäuscht, dieses massive Ausgabengesetz zu sehen. Es erhöht das Haushaltsdefizit und untergräbt die Arbeit des Doge-Teams, so Musk mit Blick auf die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz, die er bis vor kurzem geleitet hat. Das waren noch vergleichsweise zurückhaltende Worte. Jetzt legte Musk nach. Auf seiner Plattform X nannte Musk Trumps Steuergesetz wörtlich eine widerliche Abscheulichkeit. An die Adresse der republikanischen Kongressabgeordneten schob Musk wörtlich nach, Schande über diejenigen, die dafür gestimmt haben. Im November kommenden Jahres werden wir alle Politiker feuern, die das amerikanische Volk verraten haben. Damit bezog sich Musk auf die Zwischenwahlen im November 2026, die erste Chance für die oppositionellen Demokraten, zumindest im Abgeordnetenhaus, die Mehrheit zurückzugewinnen. Musks scharfe Kritik kommt für Präsident Trump zur Unzeit. Gerade hat sein Gesetzespaket das Abgeordnetenhaus mit knapper Mehrheit passiert. Jetzt muss der Senat zustimmen. Und dort gibt es auch bei einigen Republikanern Widerstand. Sie fordern Änderungen, etwa Rand Paul, Senator aus Kentucky. Ich wäre sehr überrascht, wenn das Gesetz nicht zumindest in eine gute Richtung modifiziert wird, so Paul. Auch bei einigen anderen Senatoren trifft Elon Musk einen Nerv. Sie fürchten ebenfalls, dass durch mehr Ausgaben, etwa beim Grenzschutz und beim Militär, und gleichzeitige Steuersenkungen die Staatsschulden steigen, statt wie von Trump versprochen sinken. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Mike Johnson schoss verbal gegen Elon Musk zurück.
With all due respect, my friend Elon is terribly wrong.
Bei allem Respekt, mein Freund Elon liegt fürchterlich falsch, so Johnson. Er warf Musk vor, nur deshalb sauer zu sein, weil die Steuererleichterungen für die von Tesla gebauten E-Autos wegfallen. Und Regierungssprecherin Caroline Leavitt sagte zu den Senatoren, die Trumps Gesetzespaket kritisieren, es ist keine Neuigkeit, dass sie mit der Politik des Präsidenten nicht übereinstimmen. Der Präsident hat ihnen deutlich gesagt, dass sie ihre Fakten nicht beieinander haben. Ob Trump sein Gesetzespaket mehr oder weniger unverändert durch den Senat bringt, oder ob er wesentliche Zugeständnisse machen muss, könnte zur ersten größeren innenpolitischen Machtprobe seiner Amtszeit werden. Und die Stimmung gegen Trump befeuert ausgerechnet der, der bis vor kurzem als sein engster Verbündeter galt, Elon Musk.
Unser Washington-Korrespondent Ralf Borchert berichtete. Und jetzt geht es nach Israel. Dort gehen regelmäßig Mütter, deren Kinder als Soldatinnen und Soldaten in Gaza kämpfen oder gekämpft haben, auf die Straße. Und jetzt, da wieder viele Reservisten neu eingezogen wurden, um in Gaza zu kämpfen, haben sie aus ihrer Sicht besonderen Anlass zu ihren Protesten. Die Mütter sind der Meinung, dass der Krieg falsch ist, eine zu große Belastung für Israel und ihre Familien. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat sie bei ihrem Protest getroffen.
Sie sind laut und an einer großen Kreuzung im Osten von Tel Aviv stehen sie auch im Weg. In Tel HaShomer ist eins der Einberufungszentren für Soldatinnen und Soldaten der israelischen Armee. Davor gibt es Schlangen. Gerade zieht Israel nicht nur regulär die neuen Soldaten zum Wehrdienst ein. Mit dem neuen massiven Vorrücken im Gazastreifen haben auch wieder Zehntausende Reservisten ihren Einberufungsbescheid bekommen. Ayelet steht da mit ihrem Protestschild. Die Organisation nennt sich Mütter an der Front und ist gegen den Krieg in Gaza. Wir wollen, dass dieser Krieg sofort beendet wird, denn der Krieg ist politisch geworden. Wir sind 70.000 Mütter von Kampfsoldaten. Wir sind die Armee und wir wollen nicht mehr mitmachen. Wir sind heute hier, um zu warnen. Wenn sich das nicht ändern wird, werden wir die Straßen blockieren und verweigern. Wir haben genug. Viele derer, die in Israel gegen den Krieg sind, denken nicht so sehr an die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen, an die vielen Toten und Hungernden dort, an die flächendeckende Zerstörung und die Entvölkerung ganzer Gebiete. Die meisten sorgen sich um die immer noch verschleppten Geiseln. Und die Mütter, die hier auf der Straße sind, denken vor allem an die Familien. Es gibt viele Reservisten in Israel, die immer wieder eingezogen wurden, sagt Miri Baon. Es gibt eine Grenze, bis zu der Eltern diese Diskriminierung ertragen können. Selbst mein Sohn hat mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem er sagt, genug. Er hat ein Baby und ein kleines Mädchen zu Hause. Er ist Offizier in der Nachal-Einheit und er wird nicht mehr hingehen. Er ist nicht der Einzige. Auch meine Tochter, die Sanitäterin in einer Kampfeinheit ist, wird nicht mehr hingehen. Wir alle, wir Mütter, die wir hier stehen, haben Kinder, die in Kampfeinheiten dienen. Wenn wir verzweifeln und unsere Kinder verzweifeln, wer wird dann noch zur Armee gehen? Die Mütter wehren sich auch dagegen, dass ein Teil der Israelis diese Belastungen nicht mitträgt. Das sind die ultraorthodoxen jüdischen Familien. Immer mehr ultraorthodoxe Männer widmen sich lieber dem Studium der Tora, als in der Armee zu dienen. Amtlichen Zahlen zufolge könnten derzeit rund 70.000 ultraorthodoxe Männer zwischen 18 und 24 Jahren eingezogen werden, seit der oberste Gerichtshof entsprechend entschieden hat. Tatsächlich haben seit letztem Jahr nur 1.721 den Wehrdienst angetreten. Auch dadurch ist ein Teil der israelischen Bevölkerung besonders belastet. Es gibt eine Grenze, bis zu der nur ein und dieselbe Bevölkerungsschicht die Last alleine tragen muss. Diese Bevölkerungsschicht trägt nicht nur die Last der Sicherheit, sondern auch der Wirtschaft. Der lange Reservedienst hat wirtschaftliche Folgen. Selbstständige müssen ihre Unternehmen schließen. Viele lassen sich scheiden. Ich persönlich habe zwei Freundinnen, die sich beklagen. Ihre Männer sind nicht mehr dieselben. Sie zahlen auch einen psychischen Preis. Meine Freundin hat vier Kinder und ihr Mann ist nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu tun. Er ist nicht mehr der Vater oder der Ehemann, der er war. Familien zerbrechen und er wird immer wieder und wieder und wieder eingezogen. Nach offiziellen Angaben fehlen der israelischen Armee zurzeit 12.000 Soldaten, davon mehr als die Hälfte in Kampfeinheiten. Und weil das so ist, werden immer wieder die gleichen Reservisten eingezogen. Auch deshalb ist Ayelet gegen den Krieg. Ich sehe zu, wie jemand mein Kind bis zum Ende ausnutzt und nicht hilft. Und zur gleichen Zeit tanzt unser Verteidigungsminister mit Wehrdienstverweigerern. Wir wollen antworten. Wir wollen, dass diese politische Führung geht und dass man damit beginnt, nach dem Gesetz zu handeln. Heute vor einem Jahr gab es das historische Gerichtsurteil, das entschied, alle Ultraorthodoxen zum Wehrdienst zu verpflichten. Seither hat sich nichts geändert. Nichts. Es reicht. Rund 70% der Israelis sind Umfragen zufolge inzwischen dafür, dass der Krieg in Gaza endet. Die rechtsextreme Regierung unter Benjamin Netanyahu sagt sich davon unbeeindruckt, wie von der internationalen Kritik. Die Mütter an der Front wollen deshalb weiter auf die Straße gehen.
Die lautstarken Mütter gegen den Krieg in Israel. Jan-Christoph Kitzler berichtete aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Und damit zurück nach Deutschland. Bundeskanzler Merz findet ja, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird. Bei Lehrerinnen und Lehrern scheint das nicht zu stimmen, zumindest wenn es nach einer aktuellen Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW geht. Über ein ganzes Schuljahr lang wurde wissenschaftlich ermittelt, wie viel unbezahlte Mehrarbeit Berliner Lehrkräfte leisten. Kirsten Buchmann gibt einen Einblick in den Arbeitstag einer Pädagogin.
Nicole Schreiber ist Lehrerin an der Karl-Sonnenschein-Grundschule in Mariendorf. Sie unterrichtet vor allem Naturwissenschaften und Deutsch. Ihr Tag starte morgens vor 8 Uhr, sagt sie.
Normalerweise sind es Unterricht etwa 5 Stunden. Dann kommen noch die Extras dazu, ne? Konferenzen, Vorbereitungen, Korrigieren etc. Also ich komme etwa auf 9 Stunden am Tag.
Auch an den Wochenenden korrigiere sie Klassenarbeiten, sagt Nicole Schreiber. Sie steht damit nicht allein da. Laut einer Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der GEW Berlin leisten fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Auch, dass Pädagogen längere Ferien haben, ist laut den Studienautoren in die Berechnungen eingeflossen. Nur auf ihre Schulwochen bezogen kämen sie anhand der Daten insgesamt im Schnitt auf eine 49-Stunden-Arbeitswoche. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitlehrkräfte sind über ihre vereinbarte Stundenzahl hinaus mit der Schule beschäftigt. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. Auch die Grundschullehrerin Nicole Schreiber arbeitet Teilzeit, 75%. Der Grund:
Ich konnte nicht mehr. Ich bin ausgebrannt gewesen und musste weil es keine anderen Regulationsmöglichkeiten gibt, mit einer Stundenreduzierung reagieren.
Dennoch komme sie auch jetzt in Spitzenzeiten, wenn sie etwa Zeugnisse schreiben müsse, auf eine 58-Stunden-Woche. Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Arbeitszeitstudie fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unter anderem mehr Lehrkräfte und andere Beschäftigte, um die Pädagogen zu entlasten. Die GEW-Vorsitzende Martina Rigulin sieht Berlins Bildungssenatorin in der Pflicht.
Es ist unser Appell an Frau Günther Wünsch, endlich ins Gespräch zu kommen und wirklich die Entlastung einzuläuten.
Der Senat müsse die Arbeitszeit der Lehrkräfte erfassen, sagt Rigulin, und mit den Personalräten verbindlich regeln, wie Mehrarbeit abgebaut werden kann. Die Bildungsverwaltung signalisiert, für das Thema Arbeitszeiterfassung offen zu sein. Einen ersten Austausch darüber habe es mit der GEW schon gegeben.
Kirsten Buchmann berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Der Traum von einem Titel ist ausgeträumt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Halbfinale in der Nations League verloren. In München gab es gegen Portugal eine 1:2 Niederlage. Dabei führte das deutsche Team zunächst durch ein Tor von Florian Wirtz, aber Portugal drehte die Partie und Cristiano Ronaldo schoss den Siegtreffer. Für Deutschlands Kapitän Josua Kimmich eine bittere Niederlage.
Ja, es tut sehr weh, aber sie war auch verdient. So ehrlich müssen wir sein, wir waren heute weit weg von dem, was wir spielen können. Ich glaube, wenn wir an unserem Limit heute spielen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Es wäre heute vieles möglich gewesen. Ich fand die Portugiesen auch nicht überragend. Dann die letzten 30 Minuten waren sie sehr gut, weil wir dann gar nichts mehr gemacht haben. Aber ja, speziell in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass beide Teams nicht auf ihrem Top-Level sind. Wir haben es dann Anfang erster Halbzeit eigentlich geschafft, das Spiel ein bisschen auf unsere Seite zu lenken, aber haben dann nach dem 1:0 komplett aufgehört, Fußball zu spielen.
Deutschland spielt jetzt am Sonntag entweder gegen Spanien oder Frankreich. Das entscheidet sich heute im zweiten Halbfinale in Stuttgart. Jetzt zur deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Für die startet ja in rund einem Monat die Europameisterschaft in der Schweiz. Aber jetzt ist klar, eine der besten deutschen Spielerinnen wird nicht dabei sein. Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf vom FC Bayern. Bundestrainer Christian Wück wird Oberdorf nicht nominieren. Das hat er gestern bekannt gegeben. Mehr von Moritz Kühn.
Oberdorf hatte sich vor rund 10 Monaten einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem nur beim DFB-Team mittrainiert, aber noch keine Spielpraxis gesammelt. Sie sei auf einem guten Weg, aber die Europameisterschaft komme für die Spielerin des FC Bayern zu früh, wird Bundestrainer Christian Wück in einer DFB-Mitteilung zitiert. Er wolle ihr Zeit geben, um sich vollumfänglich aufs Comeback vorzubereiten, so Wück weiter. Damit verpasst Oberdorf nach den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr auch die anstehende Europameisterschaft in der Schweiz. Bislang stand die 23-jährige Mittelfeldspielerin 51 Mal für die DFB-Frauen auf dem Platz.
Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat ein großes Ziel. Einmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Aber der Weltranglistendritte muss sich weiter gedulden. Bei den French Open aktuell in Paris wird es jedenfalls nichts. Denn Zverev ist im Viertelfinale ausgeschieden mit einer 4-Satz-Niederlage gegen Novak Djokovic, den Grand-Slam-Rekordsieger. In der Basketball-Bundesliga läuft die entscheidende Phase im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und beide Halbfinalserien sind ausgeglichen. Der Titelverteidiger, der FC Bayern, hat nach der Niederlage gegen Heidelberg im ersten Aufeinandertreffen das zweite Spiel der Serie in Heidelberg deutlich gewonnen. Mit 90-61. Damit steht's jetzt nach Siegen 1:1. Mehr von Inken Pallas.
Zunächst durften die Fans der Heidelberg Academics noch hoffen. Zwar lagen die Gastgeber von Anfang an zurück, doch vor allem Michael Weathers sorgte mit seinen Punkten für erstklassige Stimmung und ein ziemlich knappes Halbzeitergebnis von 33-37. Doch dann kam Titelverteidiger Bayern München richtig in Schwung. Andi Obst, Johannes Vogtmann und Kollegen punkteten immer zuverlässiger, waren ohne Fouls kaum noch zu bremsen. Es wurde immer ruhiger im mit 4.500 Zuschauern ausverkauften Dom. Am Ende eine 61-90 Niederlage der Heidelberger und der 1:1 Ausgleich in der Playoff-Serie. Am Samstag geht es in München weiter.
Und auch in der zweiten Halbfinalserie steht's jetzt nach Siegen 1:1. Würzburg konnte am Abend mit dem 87-77 gegen Ulm ausgleichen und wer zuerst 3 Siege hat, steht im Finale.
Das war der Sport mit Hendrik Lückhoff.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.29 Uhr mit Ronald Lessig. US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin haben in einem erneuten Telefonat über die Ukraine gesprochen. Im Anschluss dämmte Trump Hoffnungen auf einen raschen Frieden. Aus Washington Samuel Jakisch.
Es sei eine gute Unterhaltung gewesen, aber keine, die zu einem unmittelbaren Frieden in der Ukraine führen werde, formulierte US-Präsident Donald Trump nach dem Telefonat in einem Statement auf seiner Online-Plattform. In seinem 75-minütigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten habe er auch über den Iran gesprochen, teilte Trump außerdem mit. Dabei habe Wladimir Putin angedeutet, sich an Gesprächen über ein neues Atomabkommen mit dem Iran beteiligen zu wollen. Russland ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner des Iran.
Die Bundesregierung hat steuerliche Entlastungen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Falls der Bundestag dem Gesetz zustimmt, können viele Unternehmen von 2025 bis 2027 neu angeschaffte Maschinen und andere Investitionen schneller steuerlich abschreiben. Von 2028 an wird die Körperschaftssteuer schrittweise von 15% auf 10% gesenkt. Geplant sind auch Sonderabschreibungen für den Kauf von Elektroautos durch Unternehmen. Bundesfinanzminister Klingbeil sprach von einem klaren Reformsignal. In Köln sind am Abend drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Davor gab es die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit 80 Jahren. Betroffen waren etwa 20.000 Anwohner. Aus Köln Stefan Gehrig.
Betroffen waren aber auch viele Menschen, die hier arbeiten, zur Schule gehen oder auch als Gast in der Stadt sind. Für viele Touristen endete der geplante Besuch der Altstadt an einer Absperrung direkt am Dom. Auch die sonst vollen großen Einkaufsstraßen waren menschenleer. Ab 16:30 war für fast 3 Stunden dann die Hohenzollernbrücke dicht. Züge konnten nicht mehr über den Rhein und mussten in Köln umdrehen oder schon vorher umgeleitet werden. Die Entschärfung verzögerte sich, weil sich eine Person weigerte, die Wohnung zu verlassen. Eine schwerhörige Person hatte zudem das Klingeln der Ordnungskräfte nicht gehört.
Ein Flugzeug ist über Bayern in Turbulenzen geraten und musste am Flughafen Memmingen notlanden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 7 Menschen verletzt. 2 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, in Lebensgefahr schwebe aber niemand. Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Ryanair-Maschine handeln, die mit 170 Passagieren an Bord auf dem Weg von Berlin nach Mailand war. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise trocken, örtlich Schauer und ein paar Gewitter bei 16 bis 7 Grad. Tagsüber Wolken und Aufhellungen, Schauer und einzelne Gewitter. Im Südwesten nachlassend bei 15 Grad in der Eifel und bis 24 Grad in der Niederlausitz. Am Freitag unbeständiges und windiges Schauerwetter, 16 bis 26 Grad. Und am Samstag Schauer und Gewitter, 16 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zurzeit mit 4 Meldungen. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Die A113 Richtung Dresden ist zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord wegen Wartungsarbeiten ebenfalls bis ca. 5 Uhr gesperrt. Die A114 Richtung Dreieck Pankow ist zwischen Bucherstraße und Schöner-Linder-Straße stadtauswärts wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal-Fellbad ist der Tunnel im Großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis 5.30 Uhr gesperrt. Das war's mit den Meldungen von den Autobahnen. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Wie extremistisch ist die AfD? Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Partei erst kürzlich neu bewertet und stuft sie nun auch auf Bundesebene als gesichert rechtsextremistisch ein. Dagegen wehrt sich die Alternative für Deutschland und hat Klage eingereicht. Und wie verhält sich die Partei in Bayern? Sie sucht weiterhin die Nähe zu Extremisten. Das zeigen Recherchen von Sammy Kamis. Sie beginnen auf einem Sommerfest der AfD im schwäbischen Senden.
Ich bitte langsam um Ruhe.
Ein Samstagnachmittag im Gewerbegebiet. Es ist stickig, Grilldunst weht über den Parkplatz, das Bier fließt. Der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid lädt zur Sommerfeier.
Ja, wir feiern heute, weil ich auf Social Media angekündigt habe, eine Feier zu schmeißen, wenn wir die Union in den Umfragen überholen. Haben wir gemacht und deswegen habe ich heute hier die Veranstaltung finanziert.
Ist die Lautstärke?
Gekommen sind rund 250 Menschen, einige wenige Frauen, ansonsten Männer. Es sind AfD-Anhänger, Mandatsträger, Burschenschafter und Aktivisten der identitären Bewegung, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Zu Gast ist auch der umstrittene Landtagsabgeordnete Daniel Halemba. Der Bundesvorstand wollte ihn aus der AfD ausschließen. Er ist weiter in Partei und Fraktion. Angesprochen auf die zahlreichen identitären Aktivisten auf dem Fest, sagt er, er sehe hier nur
patriotische junge Männer, die sich für ihr Heimatland einsetzen und keine Extremisten.
Während Halemba das sagt, steht neben ihm ein vermummter Mann in Skimaske. Die Vernetzung mit dem sogenannten Vorfeld, extremistischen Kleinstgruppen wie der identitären Bewegung, sind ein Grund, weshalb das Bundesamt für Verfassungsschutz Anfang Mai bekannt gibt, es sieht sichere Anhaltspunkte dafür, dass die gesamte AfD rechtsextremistisch sei. Die AfD klagt gegen die Einstufung. Franz Schmid sagt dazu,
gut, die Einschätzung des Verfassungsschutzes interessiert mich eigentlich recht wenig. Und wie gesagt, ich stehe zum Vorfeld, habe ich in meiner Rede betont.
Ein klares Bekenntnis von Mäßigung, keine Spur. Am selben Tag in Neutraubling im Landkreis Regensburg. Hier hat die AfD zu einer Kundgebung geladen. Vor Ort zahlreiche Funktionäre der bayerischen AfD, die erste Rednerin vor rund 300 Zuhörern, die Fraktionschefin der AfD im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner.
Herzlich willkommen in Neutraubling.
Es dauert nicht lange, bis dieser Begriff fällt.
Remigration, Remigration und Remigration. Wir werden abschieben, bis die Startbahnen glühen. Wir brauchen hier Mathe-Fachkräfte und keine Messer-Fachkräfte. Wir brauchen Raketenexperten und keine Macheten-Experten.
Radikale Worte, radikale Gäste. Die Fraktionschefin hat ihn nach Bayern eingeladen.
Höcke, Höcke, Höcke.
Björn Höcke, den Mann, den der Verfassungsschutz besonders häufig in seinen Gutachten erwähnt. In seiner Rede nennt er den Verfassungsschutz ein, Zitat, Institut eines Unrechtsstaates. Für den Verfassungsrechtler Kirill Alexander Schwarz von der Universität Würzburg zeigen die beiden Veranstaltungen und die dortigen Äußerungen, die Feststellung des Verfassungsschutzes scheint
keinerlei Abschreckungseffekt zu entfalten, ganz im Gegenteil. Man merkt zunehmend den Drang zur Radikalisierung. Das ist sehr deutlich zu sehen.
Der bayerische AfD-Landeschef Stefan Protschka ließ Fragen des BR bis Redaktionsschluss unbeantwortet, äußert sich auch nicht dazu, welche Auswirkungen die Treffen auf die Einstufung durch den Verfassungsschutz haben könnten. Wann ein Gericht über die Klage der AfD gegen die Einstufung als rechtsextremistisch verhandelt, ist noch offen. Bis dahin kann der Verfassungsschutz weiter Belege sammeln. Die AfD kann sich also weiter be- oder entlasten.
Die AfD Bayern sucht weiterhin die Nähe zu rechten Extremisten.
Wirtschaft.
Große Versicherer wie die Allianz oder die Munich Re berichten von deutlich gestiegenen Schäden durch Naturkatastrophen. Wirbelstürme oder Überschwemmungen haben in den Bilanzen Spuren hinterlassen. Zugleich schließen die großen Versicherungskonzerne das abgelaufene Jahr aber auch teils mit Rekordgewinnen ab. Wie passt das zusammen? Und wer zahlt am Ende die Rechnung? Stefan Wolf berichtet.
Wenn in tropischen Gewässern über dem warmen Ozean verdunstendes Wasser zu Gewitterwolken aufsteigt und sich diese Luft immer stärker dreht, dann kann sich ein Wirbelsturm bilden, in Ostasien Taifun genannt, in atlantischen Regionen als Hurricane oder Hurrikan gefürchtet. Auch in diesem Jahr braut sich ordentlich was zusammen. Der Rückversicherer Munich Re rechnet mit einer überdurchschnittlich starken Hurricane-Saison. Wie viele dieser Stürme tödliche Verheerungen anrichten werden, ist unklar. Als sicher gilt inzwischen, dass die Zahl der Naturkatastrophen steigt. Dazu Arne Holzhausen vom Versicherungskonzern Allianz.
Der Trend geht eben eindeutig dahin, dass wir immer mehr diese Extremwetterereignisse haben, dass wir immer mehr auch diese Schäden mit uns konfrontiert werden. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Denn ein direkter Zusammenhang zwischen dem globalen Temperaturanstieg und einer wachsenden Zahl von Naturkatastrophen gilt inzwischen als unbestritten. Allein im vergangenen Jahr verursachten Stürme, Erdbeben, Waldbrände und andere Katastrophen nach Schätzungen der Munich Re Schäden in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar. Für 90% dieser Schäden wird das Wetter verantwortlich gemacht und ein Drittel war versichert, will meinen, für knapp 100 Milliarden US-Dollar mussten die Versicherungen gerade stehen. Hinter denen stehen die großen Rückversicherer, also die Versicherungen der Versicherungen. Doch zunehmend geben die Assekuranzen ihre Risiken auch an den Finanzmarkt weiter über sogenannte Katastrophenanleihen oder Cat Bonds.
Faktisch ist eine Katastrophenanleihe nichts anderes als ein Rückversicherungsvertrag, der handelbar gemacht wird über eine Anleihenverbriefung und damit anstatt auf der Bilanz eines Rückversicherers direkt in den Portfolios von Anlegern landet.
Erklärt Dirk Schmelzer, Plenum Investments. Die Anleihen, die ausschließlich den großen Finanzprofis, also institutionellen Anlegern angeboten werden, versprechen hohe Zinsen, doch die Risiken sind nicht ohne. Im Schadensfall droht Totalverlust, da die Anleihekäufer ab einer bestimmten Summe in die Haftung genommen werden. Das ist eine Möglichkeit, um den wachsenden Risiken durch Naturkatastrophen zu begegnen. Allianzökonom Arne Holzhausen plädiert für ein globales Umdenken.
Und wie können wir diese Schäden, wie können wir die Kosten schon im Vorfeld minimieren? Wie können wir dafür sorgen, dass es eben auch eben trotz zunehmender Naturkatastrophenereignisse eben die Schäden an Mensch und Infrastruktur, an Vermögenswerten geringer werden?
Sturm- und erdbebensicherer Bauen wäre so ein Schritt. Auch könnte man jetzt schon Häuser, Straßen und Brücken vor Überflutungen schützen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht als gefährdet gelten. Doch die Kosten wachsen den Staaten und den Betroffenen über den Kopf. Am Ende werden die Versicherungen in die Bresche springen müssen. Für deren Kunden bedeutet dies angesichts wachsender Risiken auch zum Teil deutlich steigende Kosten.
Es ist jetzt 0:41 Uhr, 19 Minuten vor 1 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Zurückweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen fest. Und das, obwohl das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung solche Zurückweisungen für rechtswidrig erklärt hat. Doch wie wirksam sind diese Grenzkontrollen überhaupt? Seit knapp 4 Wochen werden sie an den deutschen Grenzen durchgeführt, in verschärfter Form, unter anderem an der Grenze zu Österreich. Unser Wien-Korrespondent Wolfgang Fichtel zieht eine erste Zwischenbilanz und die zeigt, dass der Frust in Österreich größer ist als der Ertrag.
Stau im Reiseverkehr auf der Tauernautobahn, 3 Stunden Zeitverlust, das war wirklich heftig und dazu dann auch noch parallel die Bundesstraßen komplett überlastet, wirklich Stillstand. Aber eben nicht nur die Urlauberinnen und Urlauber sorgen für Stau, sondern auch die verschärften deutschen Grenzkontrollen.
Es brauchte einen Brückentag und ein langes Ausflugswochenende, um endlich mit dem Finger auf die Piefkes, die Deutschen, zeigen zu können. Kilometerlange Staus, vermutlich auch wegen Alexander Dobrindts neue Aktion Scharf, so nennen sie das in Österreich, wenn genauer kontrolliert wird. Vor allem am Deutschen Eck bei Salzburg war die Schuldfrage schnell geklärt.
Naja, natürlich ist das total nervig, gell? Vor allem wenn man regelmäßig rüber muss nach Deutschland.
Aufgestauter Frust wird unkontrolliert abgelassen. Dieser österreichische Pendler fühlt sich eher von bekifften Piefkes bedroht.
Österreicher sollten auch die Grenze zuwerfen nach Drogensache, weil in Deutschland ist Kiffen mehr erlaubt und da soll sie sich zurückstauen bis nach Traunstein. Das ist eine Frotzlerei, mehr ist das nicht.
Rückstau bis nach Traunstein, das wären mehr als 30 Kilometer. Machen wir den Faktencheck. Es geht um Zahlen, es geht um Wahlversprechen. Schon nach einer Woche meldet der deutsche Innenminister satte 45% mehr Zurückweisungen an den Grenzen, auch nach Österreich.
In Zahlen bedeutet das, dass in den vergangenen 7 Tagen 739 Versuche der illegalen Einreise zurückgewiesen worden sind.
Die meisten ganz einfach wegen abgelaufener Papiere, fehlender Visa. Nur 32 Asylsuchende wurden zurückgewiesen, zurückgeschickt, oft nur zur nächsten Bushaltestelle. 19 Asylsuchende kamen durch, Frauen, Kinder, Kranke. Und die Staus gab es in den ersten Wochen kaum, nicht mehr als sonst. Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze gibt's schon seit 10 Jahren. Routine also. Eine lächerliche, kostspielige Kraftmeierei. So lässt sich Lukas Garleitner-Gerz zitieren, Sprecher der Asylkoordination Österreich, die den abgewiesenen Asylsuchenden gerne helfen möchte. Aber es kommt niemand. Verflogen auch die scharfen Worte des österreichischen Innenministers Gerhard Karner, ÖVP, man werde rechtswidrige Zurückweisungen der Deutschen in keinem Fall dulden.
Es gibt überhaupt keine Indizien dafür, dass es illegale Zurückweisungen gegeben hätte.
Die beiden Innenminister, Karner und Dobrindt, zeigen engen Schulterschluss, wollen ihre verschärfte Migrationspolitik in Brüssel EU-rechtskonform durchsetzen, als Notlagenverordnungen mit fast wortgleichen Begründungen. Deutschland wie Österreich seien überfordert durch Migration, bei der Unterbringung der Menschen, bei der Integrationsfähigkeit in Kitas, Schulen und im Gesundheitswesen. Deshalb Familiennachzugsstopp in Österreich. In Deutschland Zurückweisungen an den Grenzen zu Österreich. Deshalb auch keine Kritik mehr aus Österreich. Man sieht die neue deutsche Regierung als Verbündeten.
Es gibt so den Spruch, strenge Rechnung, gute Freunde. Ich sage strenge Kontrollen, gute Freunde und gute Nachbarn, wenn wir das so auf den Punkt bringen wollen.
Kurz vor der ersten Amtsgerichtsentscheidung in Berlin gegen seine neue deutsche Zurückweisungspraxis wollte der deutsche Innenminister noch mal punkten mit neuen Zahlen. In den mehr als 3 Wochen bis zum Superstau auf der Tauernautobahn seien inzwischen 2850 Menschen zurückgewiesen worden an allen deutschen Außengrenzen. Tendenz aber gleichbleibend. Nur ein Bruchteil suchte Asyl und wurde trotzdem abgewiesen. 138. 41 Asylsuchende wurden doch gelassen. Zahlen, die auch den österreichischen Innenminister ziemlich gelassen bleiben lassen.
Grenzkontrollen und Zurückweisungen, sind sie bisher nur eher Symbolpolitik? Unser Korrespondent in Wien, Wolfgang Fichtel, berichtete. Und wer kontrollieren und notfalls auch zurückweisen muss, das sind die Polizisten an den Grenzen. Zuständig ist ja die Bundespolizei. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, also die Interessenvertreter der Beschäftigten bei der Polizei, vertritt schon länger die Position, der Mehraufwand sei auf Dauer nur schwer durchzuhalten. Mein WDR-Kollege Uwe Schulz hat den GdP-Vorsitzenden Andreas Roßkopf gefragt, was die größten Probleme für seine Kolleginnen und Kollegen sind.
Es gibt eigentlich 2 große Probleme. Das erste Problem stellt sich dar, dass keiner von den Kollegen im Moment weiß, wie lange diese extreme Belastung und die Situation an den Grenzen in diesem Umfang noch andauern wird. Und das zweite Problem ist letztendlich, dass wir ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Berlin mitbekommen haben, dass eben 3 Kläger von Somaliern, die zurückgewiesen worden sind, Recht bekommen haben, dass die Zurückweisung rechtswidrig war. Natürlich ist es eine Einzelfallentscheidung zunächst, aber es bleibt festzuhalten, dass es Fälle sind, die wir tagtäglich haben. Und somit kommt jetzt eine gewisse Verunsicherung im Kollegenkreis auf.
Das klingt jetzt sehr formal, aber wir sind ein Rechtsstaat. Es geht darum, dass die 3 aus Polen nach mehreren Versuchen über die Grenze zu kommen, dann Asyl gesagt haben. Und ohne eine intensivere Prüfung haben Ihre Kolleginnen und Kollegen Sie dann nach Polen wieder zurückschieben wollen. Aber, so sagt das Gericht in Berlin, Sie hätten erst einmal prüfen müssen, die Beamten, wo eigentlich der richtige Adressat gewesen wäre, wo der erste Asylantrag hätte gestellt werden müssen. Das ist in diesem Fall also der Grund, das zu beanstanden. Was ist für Sie denn daran das Problem? Denn Sie handeln ja auf eine Anweisung vom Innenminister.
Ja, die Problematik ist folgende. Wir haben zwar eine klare Weisung aus dem Bundesministerium des Inneren und auch eine Verfügung aus dem Bundespolizeipräsidium und danach handeln wir auch. Aber man muss wissen, dass der Polizeibeamte, die Polizeibeamtin grundsätzlich selbst für ihr Handeln verantwortlich ist und dafür auch gerade stehen muss, wenn es denn zu Gerichtsverhandlungen kommt. Und genau das ist der Knackpunkt. Wir erwarten nun, dass von vornherein und auch ganz klar geregelt wird, dass die Verantwortlichkeit in diesem Fall, in diesen Fällen bei den Menschen und bei den Behörden liegt, die das Ganze initiieren, nämlich dem Bundesministerium des Inneren.
Und da hat Alexander Dobrindt bei der Kollegin Sandra Maischberger auf genau diese Bitte gesagt, das ist doch längst geregelt.
Das ist doch vollkommen abwegig, dass Polizisten belangt werden, wenn sie das tun, was ihr Auftrag ist. Es gibt ja eine klare Weisung. Diese klare Weisung hat ja eine Gültigkeit. Diese klare Weisung ist ja an alle in der Polizei auch rausgegeben. Von daher wissen die genau, was zu tun ist.
Herr Roßkopf.
Ja, da muss ich ein Stück weit tatsächlich widersprechen, denn Herr Dobrindt hat in dem Punkt recht, wir haben eine klare Weisung. Nur wenn klar wäre und klar ist, dass diese Weisung letztendlich rechtswidrig ist, dann müssen Polizeibeamte sogenannte Remonstrationspflichten, also sie müssen es kritisieren und remonstrieren wahrnehmen, damit sie eben aus dieser Verantwortung rauskommen. Und dadurch, dass wir die Situation haben, dass die Juristen letztendlich sehr zwiespältig in ihrer Meinung sind, ob die Rechtswidrigkeit oder die Rechtsstaatlichkeit hier zieht, gilt eben Folgendes, die Weisung ist umzusetzen, aber die Haftung der Kollegen muss explizit letztendlich rausgenommen werden.
Und das brauchen Sie dann schriftlich oder was fehlt jetzt noch?
Wir brauchen eine schriftliche letztendlich Klarstellung, dass die Kollegen in dieser unsicheren Situation klar auf Weisung handeln und auch nicht persönlich für ihre Handlungen im Nachgang eines Gerichtsverfahrens in dieser Sache belangt werden können.
Das wissen die Verantwortlichen in Berlin nicht erst seit gestern, dass Sie so denken und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Haben Sie schon eine Antwort?
Nein, leider haben wir bis zum heutigen Tage trotz mehrmaliger Nachfrage noch keinen Gesprächstermin persönlich bekommen. Und Sie haben recht, die Verantwortlichen im Ministerium und in der Politik wissen das, denn die werden von Juristen beraten, die natürlich auch die Kritik und letztendlich auch die Bedenken geäußert haben.
Dann zitiere ich zum Schluss einmal noch den Kanzler und frage Sie, wie Sie dann mit der Ansage weiterarbeiten wollen in den nächsten Tagen.
Bis die Lage an den Außengrenzen mithilfe von neuen europäischen Regeln deutlich verbessert ist, werden wir die Kontrollen an den Binnengrenzen aufrechterhalten müssen.
Klingt nach weiter so von Friedrich Merz.
Ja, genau, klingt nach weiter so. Die Frage ist, ob die Intensität, also die Stärke des Personals so erhalten bleibt. Wenn das der Fall sein sollte, dann sind wir ganz klar der Meinung, dass in wenigen Wochen Schluss sein damit wird, weil wie die Überstundenberge, die Dienstbefreiung, die nicht genommen werden können, die Urlaube, die nicht genehmigt werden, die Dienstpläne, die umgestellt worden sind, das einfach kein Dauerzustand sein kann.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Roßkopf.
Kultur.
Das Märchen vom Aschenputtel gibt es schon in vielen Varianten und Formen. Von den Gebrüdern Grimm über den Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel bis zu Disneys Cinderella. Jetzt kommt noch eine dazu. Der norwegische Film The Ugly Stepsister. Der erzählt die Geschichte von den beiden Stiefschwestern als Horrorsatire mit deutlich gesellschaftskritischen Tönen. Wie die klingen, führt uns jetzt Sigrid Fischer vor.
Mit Hammer und Meißel geht Dr. Ästhetik zu Werke. Er modelliert eine neue Nase in Elviras Gesicht. Ihre Mutter hat sie im Katalog ausgesucht.
Wir nehmen die Nummer 7.
Vortreffliche Wahl.
In ihren Träumen ist Elvira schon oft mit dem Prinzen davongeritten. Jetzt hat ihre Mutter unwissentlich einen Pleitier geheiratet. Der stirbt am Hochzeitstag und hinterlässt ihr nichts als Schulden. Und seine schöne Tochter Agnes, die zur Dienstmagd zum Aschenputtel degradiert wird. Wenn Elvira den Prinzen auf dem Brautschauball für sich gewinnen könnte, wäre auch die Mutter saniert. Mit Zahnspange, Speckröllchen am Bauch und knolliger Nase wird das wohl nichts, fürchtet die gnadenlos ehrgeizige Mutter. Der Schönheitschirurg hat noch so einiges im Angebot.
Außerdem empfehle ich Ihnen unsere exklusiven handgenähten Wimpernverlängerungen. Nachdem Sie Ihr Leben lang mit dieser Knolle herumgelaufen sind, verdienen Ihre schönen Augen ein wenig zusätzliche Aufmerksamkeit.
In Großaufnahme sehen wir die Nadel ins Augenlid einstechen, die langen Wimpern durchziehen. Und es gibt noch mehr schaurige Beispiele für den Beauty-Horror, dem sich Elvira unterziehen wird. Rucketigu, Blut ist natürlich auch irgendwann im Schuh. Nicht aus purer Lust an Grausamkeiten inszeniert Regisseurin Emily Blischfeld solche Szenen. Sie formuliert das Schönheitsdiktat, dem Frauen damals wie heute unterworfen sind, einfach mal deutlich aus.
Guten Morgen, Mädchen.
Guten Morgen, Fräulein Sophie.
Willkommen, alte und neue Schülerin.
Beim Prinzessinnentraining lernen die Mädchen anmutige Ballettschritte, kerzengerade gehen, mit dem Fächer wedeln, einen Knicks machen. Elvira trägt dabei ein metallenes Nasengestell im Gesicht von der OP. Ihr kleines Gewichtsproblem löst sie auf diese Weise.
Das ist ein Bandwurmei. Ich verschluck es und dann kann ich immer essen, so viel ich will. Und dabei noch Gewicht verlieren. Denn der Wurm frisst alles, was ich esse.
Nicht die Geschichte von Agnes, dem Aschenputtel, wird hier erzählt. Die will sich den Prinzen übrigens nur aus Kalkül angeln und vergnügt sich lieber mit dem Stallburschen. Es geht um die Stiefschwester Elvira. Die ist nicht garstig und schwarz von Herzen wie im Märchen der Gebrüder Grimm, sondern ein Opfer der Schönheitstyrannei. Man fühlt mit ihr und ihrem Schicksal. Emily Blischfeld bricht mit dem märchentypischen Gut- und Böse-Schema. Der edle Prinz, dem die Mädchen vorgeführt werden, wie Hunde bei einer Hundeschau, der ist nebenbei auch ein übler Sexist. Angesiedelt ist die Ugly Stepsister in einer unbestimmten Es-war-einmal-Zeit, führt thematisch aber direkt in die heutigen TikTok-, Instagram- und Modelshow-Welten, die mit ihren propagierten Körperidealen bei vielen Teenagern Minderwertigkeitskomplexe auslösen. Derzeit reagieren auffällig viele Regisseurinnen im Kino mit feministischem Body-Horror auf Gender-Klischees und eingefahrene Geschlechterrollen. In Filmen wie The Substance, Toxic, Titan oder, gerade im Cannes-Wettbewerb zu sehen, Alpha. Was konsequent ist, die Filmbranche hat schließlich auch ihren Anteil am körperlichen Optimierungszwang, besonders von Frauen. Die Formel aus dem Märchenbuch, wer schön sein will, muss leiden, mit der viele Mädchen aufwachsen, die gestaltet Emily Blischfeld drastisch, aber auch satirisch aus. Untermalt von einem passend anachronistischen Musikmix aus Klassik und Elektrosound, mal lieblich, mal düster. Diese eigenwillige Filmversion der Märchenvorlage geht nicht in allen Momenten schlüssig auf, ist aber hervorragend besetzt, gespielt und ausgestattet, dazu noch sehr atmosphärisch und stilvoll inszeniert. Ein ganz erstaunliches Filmdebüt ist der Norwegerin da gelungen.
Sigrid Fischer über den norwegischen Film The Ugly Stepsister, der heute in die Kinos kommt.
Standpunkte.
Deutschland soll wieder auf Wachstumskurs kommen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Bundesregierung Steuerentlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Schlägt sie damit den richtigen Weg ein? Unser Gastautor Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe in Oldenburg, meint, für den Anfang ja.
Das Signal der neuen Bundesregierung ist richtig und wichtig. Steuerentlastungen in Milliardenhöhe sollen Investitionen ankurbeln und so für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Die vergangenen Jahre der Stagnation waren kein Schicksalsschlag, sondern Ergebnis einer wachstumsfeindlichen Wirtschaftspolitik. Das soll sich nun ändern. Das Instrument erweiterter Abschreibungsmöglichkeiten, also der Minderung der Steuerlast bei Neuanschaffungen von Produktionsmitteln wie Maschinen, hilft auch und vor allem dem Mittelstand. Besonders dieses Signal ist richtig und wichtig. Der Mittelstand ist Garant unserer wirtschaftlichen Stärke, Resilienz und Innovationskraft und wird trotzdem von der Politik gern übersehen oder, schlimmer noch, gegängelt und ausgebremst. Doch entlastende Abschreibungen können und dürfen nur ein Anfang sein. Sie helfen kurzfristig, verpuffen aber auch wieder, wenn sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht grundsätzlich ändert. Um unsere Wirtschaft wieder standortsicher und wettbewerbsfähig zu machen, müssen die Energiepreise ebenso runter wie die hohen Lohnnebenkosten. Und es gibt noch einen Hebel. Baut endlich die überbordenden bürokratischen Auflagen und Berichtspflichten ab. So konsequent und effektiv, wie es alle Parteien und insbesondere die CDU im Wahlkampf mal wieder versprochen haben. Das würde Unternehmen sofort und nachhaltig entlasten. Und es würde dem dann schlankeren Staat die Sorge nehmen, wie ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden können.
Sagt Ulrich Schönborn, Chefredakteur der Nordwest-Mediengruppe. Im Online-Kommentar des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags SHZ heißt es, der Name für das Entlastungspaket Investitionsbooster solle wohl vor allem Optimismus verbreiten.
Die dicken Bretter, die den deutschen Standort vor allem belasten, sind damit aber nicht gebohrt. Krankenkassen und Rentenbeiträge werden Stand heute weiter steigen. Bei der Rente soll eine Kommission eingesetzt werden. Wie lange das dauern kann, bis sie Ergebnisse vorlegt, kann man sich gut vorstellen. Und auch die angekündigte Senkung der Stromsteuer hängt noch davon ab, ob die EU grünes Licht gibt. Beim ebenso wichtigen Bürokratieabbau ist fraglich, ob ein neu geschaffenes Ministerium hier überhaupt vorankommt.
Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kritisiert, dass die Körperschaftssteuer erst ab 2028 schrittweise sinken soll, ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl.
Die von Finanzminister Klingbeil hervorgehobene Planungssicherheit für Unternehmen steht damit auf tönernen Füßen. Halten die Haushaltsprobleme an, könnte eine nächste Regierung versucht sein, die weiteren Stufen zu stoppen. Es wäre noch Zeit für einen neuen Anlauf. Die Koalition müsste allerdings mutiger und radikaler als bisher daran gehen, alle Staatsausgaben zu überprüfen und Entbehrliches zu streichen. Legt Klingbeil nicht nach, ist bestenfalls ein Boosterchen zu erwarten.
Die Frankfurter Allgemeine blickt auf die Bundesländer, die weniger Steuereinnahmen fürchten.
Auch wenn es eine originelle Auslegung des Koalitionsvertrags ist, hat Kanzler Merz doch recht. Die Länder haben dort dem Investitionsbooster schon zugestimmt. Das sieht der Bundesrat wohl sicher anders, aber wenn Ministerpräsidenten von CDU, CSU und SPD, wenn auch nur als Parteipolitiker, am Tisch der Koalitionsverhandlungen sitzen, dürfen sie sich anschließend nicht über deren Beschlüsse beschweren. Das Sofortprogramm kommt außerdem allen Ländern zugute, wenn es denn erfolgreich ist. Und dann ist da noch das Sondervermögen, das zum großen Teil ihre Haushalte bereichern wird.
Und das Handelsblatt warnt:
Entlastungen für die Wirtschaft sind völlig richtig, aber sie dürfen nicht auf Pump finanziert werden. Genau damit will die Regierung jetzt aber die Zustimmung der Länder erkaufen. Ein Fehler.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Gisela Former.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. US-Präsident Trump sieht keine Chancen auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin schrieb Trump, es sei ein gutes Gespräch gewesen, das aber nicht zu einem sofortigen Frieden führen werde. Aus Washington Samuel Jakisch.
Putin habe in dem Telefonat angekündigt, er werde auf den jüngsten Angriff durch den ukrainischen Geheimdienst auf Militärflugzeuge und Flugplätze in Russland reagieren. Die USA hatten zuletzt direkte Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland vermittelt. Donald Trumps Vorschlag einer sofortigen Waffenruhe blieb jedoch erfolglos. In seinem 75-minütigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten habe er auch über den Iran gesprochen, teilte Trump außerdem mit. Russland ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner des Iran.
Eine in Turbulenzen geratene Passagiermaschine ist am bayerischen Flughafen Memmingen notgelandet. Das teilte die Polizei am Abend mit. Demnach wurden 7 Menschen verletzt, 2 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebe niemand. Mit dem Ryanair-Flugzeug seien etwa 170 Passagiere von Berlin nach Mailand unterwegs gewesen. Die Ministerpräsidenten der Länder kommen heute zu einer Konferenz in Berlin zusammen. Bundeskanzler Merz ist wegen seiner USA-Reise entgegen der ursprünglichen Planung nicht dabei. Benjamin Großkopf.
Es geht ums Geld, und zwar um viel Geld, denn ein wichtiges Thema der Länderchefinnen und Chefs ist das Sondervermögen des Bundes. 100 Milliarden Euro daraus sollen den Ländern für Investitionen zur Verfügung stehen, die das wiederum weiterverteilen an Städte und Gemeinden. Unklar ist noch die genaue Verteilung, die heute hier in Berlin optimalerweise vereinbart werden soll. Beherrschendes Thema sind aber die Beschlüsse der Bundesregierung gestern. Steuerliche Entlastungen von Unternehmen, damit die mehr investieren. Die Länder beklagen, dass ihnen dadurch erstmal Geld fehlt. Die Summe wird auf insgesamt knapp 46 Milliarden Euro geschätzt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag trifft Deutschland im Spiel um Platz 3 entweder auf Spanien oder auf Frankreich. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam beim THSV Eisenach eine Niederlage kassiert. Die Brandenburger mussten sich in Eisenach mit 19:37 geschlagen geben.